als ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Johannes 15, 15. Ich möchte heute das Thema weiterführen, was Markus Scheller bereits begonnen hat. Es geht darum, dieses geniale und manchmal für uns so schwere Projekt zu leben und zu gestalten, das Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, sich ausgedacht hat, die Ehe. Es geht um eine Beziehung, die so einmalig ist, aber gleichzeitig durch die sündige Natur des Menschen so dermaßen fragil, zerbrechlich ist, wenn sie nicht im Glauben und in der engen Beziehung zu unserem Schöpfer gelebt wird. Manchmal hat man den Eindruck, dass Ehe wie eine Mission Impossible ist. Man hat das Gefühl, dass den Ehepartnern unmögliche Missionen aufgeladen werden, auch wenn wir keine Ausbildung erhalten haben, um Bösewichte, wie die unsere Ehe herausfordern, wie Traurigkeit, Gewohnheit, Stress, unter Druck stehen, zu bekämpfen. Wer heiratet, denkt normalerweise, den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Und das ist gut so. Sicher wissen wir, dass der andere auch seine Fehlerchen hat. Aber die werden wir schon hinbiegen, denken wir. Nach den Flitterwochen stellen wir plötzlich fest, dass diese Fehlerchen uns wirklich auf den Geist gehen. Zuerst sagen wir lieblich: Liebling, würdest du bitte deine Klamotten aufräumen? Nach einiger Zeit heißt es dann: Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du deine Klamotten aufräumen sollst? Und nach ein paar Monaten heißt es dann: Mensch, Kerle, räum endlich deine Sachen auf, sonst. Nein, es läuft zum Glück nicht immer so. Es gibt viele glückliche Paare, bei denen die Partner sich lieben, respektieren und ihre Beziehung leidenschaftlich gestalten. Dann sind da die halbglücklichen Paare, die nicht extrem glücklich sind, aber auch nicht unglücklich. Sie sind ein Team, sind gut eingespielt, doch in der Beziehung fehlt es an Nähe, Zärtlichkeit und Sex ist bei ihnen nebensächlich. Schade, es könnte doch anders sein. Bei manchen Paaren ist eine gewisse Unzufriedenheit entstanden, weil einige Erwartungen nicht erfüllt haben. Denn so mancher erwartet das Unmögliche vom anderen, zum Beispiel ein ständiges Hochgefühl. Das ist aber nicht die Wirklichkeit. Und doch gibt es Paare, die wirklich glücklich miteinander sind. Wie haben sie es geschafft? Was ist ihr Geheimnis? Warum schaffen es dagegen viele Paare nicht, ihr Versprechen bis der Tod uns scheide einzuhalten? Wie kann eine Ehebeziehung glücklich und leidenschaftlich bleiben? Das, was eine glückliche, stabile und leidenschaftliche Ehe auch nach vielen Jahren ausmacht, ist nicht auf materielle Güter gebaut, sondern ist eine Beziehung, bei der die Partner sich gegenseitig so weit geöffnet haben und den anderen in das eigene Herz haben schauen lassen, um dann gemeinsamen Wege suchen, die für beide gut sind, natürlich immer unter der Führung Gottes. Antoine de Saint-Exupéry hat es in seinem Buch »Der kleine Prinz« in der Szene zwischen dem Fuchs und dem kleinen Prinz dargestellt. Er nennt das sich tief kennenlernen, zähmen. Was bedeutet zähmen? In übertragenem Sinne für uns. Nun, es geht um Aufbauen von Beziehungen, um tiefe, echte Freundschaft schließen, tragfähige Bindungen entwickeln. Viele von euch kennen sicher den Satz: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Dieser Satz stammt genau aus dieser Szene in diesem Buch, Der kleine Prinz. Hast du mit deinem Ehepartner solche tiefe, echte Freundschaftsbindungen entwickelt? Ihr jungen Paaren, seid ihr dabei, auch in dieser Richtung zu bewegen? Sonst könnte es passieren, dass die anfängliche Begeisterung in Pragmatismus endet. Das heißt, im gemeinsamen Gespräch geht es um die Tagesgeschäfte, nicht um tiefe innere Gedanken, Ängste, Zweifel, Freuden, die miteinander geteilt werden. Als wir, meine Frau und ich, über diese Frage nachdachten, denn wir sind nun 35 Jahre verheiratet und wünschen uns, dass unsere Ehe trotzdem weiterhin lebendig, motivierend, faszinierend und leidenschaftlich bleibt, da sind wir auf das Leben von Martin Luther gestoßen. Es ist höchst interessant, die Entwicklung von Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora zu verfolgen. Martin Luther sagte von sich, dass er Katharina nicht aus Liebe geheiratet hat, sondern weil er davon überzeugt war, dass die Ehe von Gott gewollt ist und richtig und wünschenswert ist. Katharina war die letzte der 12 Nonnen, die aufgrund einer Schrift, in der Martin Luther das Klosterleben verurteilte, aus dem Kloster, in dem sie lebte, entkommen war. 8 Jahre nach der Flucht heirateten Martin Luther und Katharina von Bora. Das war in den Augen der damaligen Gesellschaft ein riesengroßen Skandal, doch gleichzeitig wurde ihre Ehe ein Modell dafür, wie der christliche Glauben durch die Ehe reifen kann und wie christliche Kindererziehung aussehen kann. Doch anfangs hatten sie ihre Schwierigkeiten, da beide lange Zeit im Kloster gelebt hatten und gar nicht richtig einer mit dem anderen umzugehen wusste. Außerdem waren sie beide sehr starke Charaktere. Sie lebten mit ihren 6 Kindern, von denen 2 in den ersten Jahren starben, im Namut. Und trotzdem war Katharina eine fantastische Mutter und Martin ein liebevoller und humorvoller Vater, der gerne die Abende mit seinen Kindern verbrachte, mit ihnen musizierte und von Gott aus der Bibel erzählte. Katharina, die neben Kindern, Haus und Garten und immer vielen Gästen am Mittagstisch überaus beschäftigt war, fand doch ausreichend Zeit, um neben ihrem Mann zu sitzen, ihn zu stützen und zu tragen, wenn Zeiten der Depressionen ihn übermannten oder wenn er Briefe oder andere Schriften verfasste. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Martin Luther sie immer wieder in seinen Briefen erwähnt. Sie waren schonungslos ehrlich und aufrichtig miteinander und sie nahmen sich gegenseitig hoch. In ihrer Ehe ist die Liebe zueinander gewachsen Und sie haben eine wahre und tiefe Freundschaft aufgebaut. Das ist daran zu sehen, wie Martin von seiner Frau spricht. Er nennt sie meine wahre Liebe, mein Schatz, Gabe Gottes. In seinem Testament steht, meine Katharina ist immer eine freundliche, fromme und treue Ehefrau gewesen. Sie hat mich aufrichtig geliebt. Man könnte ihre Ehe mit den Worten aus Hohelied 5,16 überschreiben. Das ist mein Geliebter, das ist mein Freund, ihr Töchter von Jerusalem. Oder das ist meine Geliebte, das ist meine Freundin. Das ist das, was wir uns wünschen, dass unsere Ehe herzlich ist und immer mehr an Tiefe und Aufrichtigkeit gewinnt. Ist das auch euer Wunsch? Habt ihr euch jemals Gedanken darüber gemacht, welchen Titel eure Ehe haben könnte? Ein Aspekt, eine Dimension, die uns durch dieses Lebensbild ganz neu wichtig geworden ist, ist die tragende Säule der Freundschaft zwischen Ehemann und Ehefrau. Die Tatsache, dass man miteinander verheiratet ist, bedeutet noch lange nicht, dass eine Freundschaftsbeziehung entstanden ist. Was gehört nun zu solch einer reiftiefen Freundschaftsbeziehung? Zeit miteinander verbringen, zusammenleben, gemeinsame Erinnerungen schaffen, ein guter Zuhörer sein, einer sich um den anderen kümmern, ehrlich sein, Reue zeigen und um Vergebung bitten und die Vergebung gewähren. Das gilt für jede Freundschaftsbeziehung, aber auch insbesondere für die Ehe. Und dazu kommt gegenseitiger Respekt und die Freude über die Gegenwart des anderen. In der Ehe heißt das, dass man sich immer tiefer kennenlernt, die Vorlieben des anderen, seine Hoffnung und seine Träume, dass man seine Liebe auf viele Arten ausdrückt und die Flamme der Romantik immer wieder aufleben lässt. Wie kann solch eine Freundschaftsbeziehung entstehen, sodass sie hält, bis dass der Tod uns scheidet? Die sicherste Quelle für den Erfolg ist das Wort Gottes. Denn Jesus selbst hat die Jünger seine Freunde genannt. Wenn du nun die Bibel fragen, wenn wir nun die Bibel fragen, was sie über Freundschaft denkt, dann kommt uns sicher ganz schnell die Aussage über Sprüche 17,17, weil schon gelesen wurde, ein Freund oder eine Freundin steht immer zu dir, wie ein Bruder oder eine Schwester es dir in der Not. Und ich möchte drei Merkmale von einem Freund oder Freundin aufzeigen. Ein Freund oder eine Freundin gibt den anderen nicht auf, er, sie bleibt treu. Das Gegenteil eines solchen Freundes ist der Freund für die guten Zeiten. Der solange neben dir bleibt, solange es dir gut geht und du Erfolg hast und man aber nicht mehr sieht, wenn dein Einfluss oder dein Status verschwinden. Sprüche 19, Vers 6 sagt, viele schmeicheln dem, der Einfluss hat und jeder will der Freund des Freigebigen sein. Doch dann heißt in Sprüche 18, 24, ein echter Freund ist treuer als ein Bruder. Solch ein Freund oder Freundin lässt dich nicht hängen, wenn Schwierigkeiten kommen. Er oder sie steht zu dir, wenn du versagt hast oder den Erwartungen nicht entsprichst. Er oder sie lässt sich nicht von momentanen, gegenläufigen Emotionen forttreiben. Kann man das auch von eurer Beziehung sagen? Steht ihr zusammen, wenn Schwierigkeiten oder Enttäuschungen ihre Schatten werfen? Oder nimmst du dann Abstand von deinem Ehepartner? Oder anders ausgedrückt, machst du es deinem Partner oder Partnerin schwer, sich zu öffnen und sich ins Herz schauen zu lassen? Passt auf, es fängt meist mit kleinen Dingen an. Zweite, ein Freund ist aufrichtig und offen. Das ist ein weiteres wichtiges Merkmal echter Freundschaft. Ein guter Freund und eine gute Freundin ermutigen sich gegenseitig. Sprüche 27,9 sagt, Salböl und Weinrauch erfreuen das Herz, die Freundlichkeit des Freundes die bekümmerte Seele. Doch gleichzeitig gibt er oder sie auch eine anregende und belebende Kritik, wie es in Sprüche 27,6 steht. Treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt. Diese Schläge muss man bildlich sehen. Das heißt, wenn man die Sachen ganz klar sagt. Doch reichlich die Küsse des Hassers. Es ist vergleichbar mit der Arbeit eines Chirurgen. Er schneidet mit dem Ziel der Heilung. In der ehelichen Freundschaftsbeziehung ist das Ziel, dass beide mehr und mehr dem Charakter Jesu gleichen. Sprüche 27,17 sagt, ein Messer wetzt das andere, durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. Hast du deine Ehebeziehung schon mal unter diesem Aspekt gesehen? Dein Ehepartner ist ein Wettstein, durch den du mehr und mehr das werden kannst, was Gott will? Das bedeutet also, nicht bei Problemen weglaufen, sondern Lösungen suchen. Dritter Aspekt Freundschaft ist Sympathie, das wurde auch ernannt. Was will ich damit ausdrücken? Sympathie bedeutet wörtlich gemeinsame Leidenschaft. Für Ehepartner bedeutet, dass sie gemeinsam Interesse brauchen. C.S. Lewis hat es in seiner Schriften zu diesem Thema so ausgedrückt. Die Essenz der Freundschaft ist der Ausruf, du auch? Während die erotische Liebe als ein sich gegenseitiges Anschauen dargestellt werden kann, sieht die Freundschaft eher zwei Personen, die nebeneinander stehen und die gleiche Richtung schauen, ob die gleiche Sache und die gleiche Sachen anschauen. Wenn du die Fragen dann stellst, liebst du mich? Dann sagst du damit, siehst du die gleiche Wahrheit, die ich sehe? Das Neue Testament fügt noch einen entscheidenden Aspekt hinzu, der Freundschaftsbeziehung zwischen zwei Personen und vor allem auch zwischen Ehepartnern noch eine andere Tiefe verleiht. Für Leute, die die Bibel und den Glauben an Jesus wirklich ernst nehmen, gibt es trotz Unterschiede im Temperament, Kultur, Rasse, Empfindlichkeit und der persönlichen Geschichte eine Gemeinsamkeit, die mächtiger ist als alles andere. Wer an Jesus glaubt, hat die Gnade Gottes im Evangelium erfahren. Wer zu Jesus gehört, weiß, dass er ein Sünder ist und von allen nicht mit Gott ins Reine kommen kann. Er weiß, dass er Vergebung braucht und bekommt, wenn er für sich selbst, für sich persönlich das Sterben Jesus und seine Sünden anspricht, annimmt. Und das bietet Jesus jedem an. Dann bekommt unsere Identität neue Wurzeln und die Prinzipien und die Liebe Gottes werden wichtiger als alles andere. Als Gläubige bewegen wir uns auf das gleiche Ziel zu, auf die Ewigkeit mit Jesus. Das heißt, dass Ehepartner, die von Herzen an Jesus glauben und aus diesem Glauben heraus leben, eine wahre, tiefe Freundschaftsbeziehung aufbauen können, indem sie sich gegenseitig auf dem Weg zur Zukunft mit Jesus helfen und unterstützen. Gehen wir nochmal einen Schritt ins Alte Testament zurück. Als Gott dem ersten Menschen Adam seine Braut vorstellte, da hat er ihm nicht nur eine Geliebte gegeben, sondern die Freundin seines Herzens, die er gesucht hat. Sprüche 2, Vers 17 spricht von der Braut als Alub, wird dieses Wort gebraucht, was ein Ausdruck ist, den das Wörterbuch als besondere Vertraute definiert oder beste Freundin. Wenn wir auf den ersten Seiten der Bibel von dem ersten Menschen lesen, dann müssen wir feststellen, dass die Ehe, wie Gott sie sich vorgestellt hat, ein Freundschaftsbund zwischen zwei gleichwertigen Personen ist, auch wenn andere Aspekte wie Romantik nicht wegfallen. Und ich möchte euch noch die bekannte Verse aus Epheser 5, 25 bis 27 vorlesen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie der Messias die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Paulus zeigt hier seinen Lesern eine neue Sicht von Ehe auf, über die Leute damals sicher sehr erstaunt waren. Das Endziel der biblischen Ehe ist nicht ein sozialer Status und materielle Stabilität, wie es in den Kulturen damals gebraucht wurde. Es ist auch nicht in erster Linie die Romantik und das emotionale Glück, wie es in unseren Tagen heute gesagt wird. Paulus richtet den Blick der Ehemänner auf die Liebe Jesu, der sich für seine Gemeinde geopfert hat. Er geht sogar noch weiter und spricht vom Ziel dieser Liebe. Was ist das Ziel? Dass die Braut, die Gemeinde, herrlich, ohne Runzeln oder andere Defekte einmal vor Jesus erscheint. Also, voller Einsatz. Und gleichzeitig lesen wir in Titus 2,4, dass auch die Frauen lernen sollen, ihre Männer zu lieben. Das ist das Modell für Mann und Frau in der Ehe. Beide sind dazu berufen, Geliebte und Freunde füreinander zu sein, so wie Jesus es für uns ist. Epheser 5 verbindet die Ehe auf der Erde mit der Hochzeit der Gemeinde Jesu mit dem Herrn. Die Ehebeziehung hat also eine tiefe geistliche Dimension. Deswegen sollen wir unsere Ehe ernst nehmen, daran bauen, nach biblischen Prinzipien unseren Partner als etwas außerordentlich Besonderes ansehen und es uns zum Ziel machen, ihm und dir zu helfen, Jesus besser zu kennen. Das ist die wahre Basis für die Freundschaft in unserer Ehe, die Schwierigkeiten aushalten kann und durchhält bis zum Schluss. Nicht die sexuelle Attraktivität, das ist eine wichtige Sache, das ist ein anderes Thema, da könnten wir ein anderes Mal reden. Aber nicht die sexuelle Attraktivität und nicht der Sozialstatus bieten eine tragbare Basis für die Ehe, sondern die Basis des Glaubens, auf der eine tiefe und befriedigende Beziehung wachsen kann. Sie muss allerdings gepflegt werden. Das möchte ich immer wieder betonen, vor allem in unserer Zeit, wo Mann und Frau täglich ihre viele Stunden an getrennten Arbeitsplätzen verbringen. Wenn unsere Ehebeziehung als Liebende und Freunde nicht gepflegt wird, werden wir leichte Beute für Versuchungen bis hin zum Ehebruch. Denkt einmal darüber nach, worauf ihr eure Ehe gebaut habt. Seid ehrlich. Habt ihr eine gemeinsame Zukunft bei Jesus? Habt ihr eure Freundschaft gepflegt? Ist dein Ehepartner dein bester Freund, deine beste Freundin, vor dem, der du dein Herz ohne Angst öffnen kannst? Wenn nicht, was hindert euch? Welche Mauern oder welche unbereinigte Dinge behindern das Vertrauen zwischen euch? Und warum sucht ihr keine Hilfe, wenn ihr keine Hilfe sucht? Und ich möchte nochmals kurz drei Punkte nennen, die uns in unserer Freundschaft und unserer Ehepartner helfen können. Erstens, die Freundschaft hat das gleiche Ziel. Der bekannte Prediger Charles Spurgeon hatte mal zu seiner Frau gesagt: Niemand kann sich meine Dankbarkeit gegenüber Gott vorstellen. Bei allem, was ich für ihn getan habe, hast du, meine Frau, einen großen Anteil gehabt, denn indem du mich glücklich gemacht hast, hast du mich auf meinen Dienst vorbereitet. Ich habe dem Herrn wegen deiner Freundschaft viel besser gedient. Wir brauchen das gemeinsame Ziel zu Jesus hin, um ihn Ehre zu bereiten. Und wir brauchen uns gegenseitig, damit wir das werden, was Gott möchte. Seid ihr dabei, Gott mit eurem gemeinsamen Leben zu ehren, indem ihr eure Freundschaft vertieft? Zweiter Aspekt: Freundschaft braucht Gegenseitigkeit. Während es nur einen Ehepartner braucht, um freundlich zu sein, braucht es beide Ehepartner, um Freunde zu sein. Wenn beide pampig sind, dann ist das Merkmal der Ehe Konflikte und Kälte. Wenn ein Ehepartner freundlich ist und der andere pampig, dann ist das Merkmal dieser Ehe Egoismus und Kälte. Wenn jedoch beide Ehepartner mit Gottes Hilfe das Ziel haben, beste Freunde zu sein, dann ist das Markenzeichen dieser Ehe wachsende Liebe und Freude auch in Zeiten der Not. Dritter Aspekt und letzter: Freundschaft braucht Hingabe. Einen wirklichen Freund erkennt man, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn es dunkel wird und wenn alles kompliziert erscheint. Jemand hat gesagt, ein Freund oder eine Freundin ist derjenige, der hereinkommt, wenn alle anderen hinausgegangen sind. Wenn die Ehepartner wirklich Freunde sind, dann können sie schwierige Momente gemeinsam bestehen. Viele Ehen scheitern daran, dass es nie wirklich eine echte Hingabe für den anderen gegeben hat. Jeder hat seinen eigenen Vorteil gesucht und mit der Zeit hat jeder seinen eigenen Weg eingeschlagen. Wie viel ist dir deine Ehe wert? Für Gott ist sie sehr wichtig. Denn er hat gesagt, das ist sehr gut. Doch was machst du damit? Wie viel Zeit bist du bereit zu investieren? Wie wichtig ist es dir, deinen Partner immer mehr zu kennen und zu verstehen, ohne dass du deine Meinung aufdrückst? Wie viel Energie gibst du aus, damit ihr gemeinsam in Gottes Wort lest und füreinander betet? Oder hat das in euren Alltag keinen Platz mehr? So manche Paare haben nie gelernt, Gedanken, Gefühle, Ängste und Freuden mit dem Ehepartner zu teilen und haben somit nie wirklich Nähe mit dem anderen erfahren. Ich hoffe, dass du nicht dazu gehörst. Dann habt ihr heute die Möglichkeit, wenn du zu denen gehörst, dann hast du heute die Möglichkeit, einen neuen Start zu machen. Und wenn ihr nicht wisst, wie, dann holt ihr euch Hilfe. Es geht, denn es geht um die Ehre Gottes und um eure Ehe. Und das ist nicht eine Kleinigkeit. Und es geht um eine anhaltende, freudige und leidenschaftliche Ehebeziehung. Es lohnt sich, in diese Beziehung zu investieren, denn es entsteht eine Zweisamkeit, die es in keiner anderen Beziehung gibt. Lasst uns zusammen beten. Ihr könnt einfach sitzen bleiben, ich bete. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gesagt hast, dass wir deine Freunde sind. Die Gemeinde ist deine Braut und deine Freundin. Und danke für das alles, was in der Bibel steht über Ehe, diese Beziehung, diese wichtige Beziehung, die geistliche Elemente drin hat. Und du weißt auch, wie schwer das ist, diese Beziehung so zu leben, wie du es möchtest, dass dir Ehre gibt. Du weißt und du kennst jeden Einzelnen hier. Du weißt, wo Not ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du wirklich dein Licht in ihren Herzen bringst, dass sie sehen, was du siehst und dass sie annehmen die Hilfe, die du ihnen bringen willst, damit jede Ehe hier in dieser Gemeinde eine Beziehung sein kann der Freundschaft. Es widerspiegelt die Beziehung, die du, Herr Jesus, mit uns hast. Danke, Herr, für deine Hilfe. Und wir loben dich und preisen dich. Amen.